Halbzeit, haben wir gesagt, ist in der Passionsgottesdienstzeit. Halbzeit bei den Gottesdienstfeiern an den Sonntagen. Laetare, so heißt das Wort heute, mitten in der Passionszeit die Aufforderung, sich zu freuen. Das ist ungewöhnlich, aber nicht unbegründet. Ich möchte uns mitnehmen heute Morgen in einen Psalm, der in den vielen Bibelstellen, die zur Passionszeit gerne gepredigt werden, auch vorkommt und auch seine Tradition hat, Psalm 130. Ich lese ihn einmal und dann werden wir von dort aus uns das Land erobern. Da heißt es zunächst einmal in der Überschrift, das ist nicht unwichtig, ein Wallfahrtslied. Dieser Psalm ist also ein Lied, ein Gebet, wahrscheinlich ein Lied, das gesungen wurde auf dem Weg, wenn die Pilger jährlich nach Jerusalem zum Fest hinaufzogen, zum Passafest, hinauf zum Tempel. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir, höre, o Herr, meine Stimme. Möge achten dein Ohr auf mein flehendes Rufen. Wolltest du, Herr, der Sünde immer gedenken, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Doch bei dir ist Vergebung der Sünden, auf dass man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich erhoffe sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als der Wächter auf das Morgenrot. Ja, mehr als der Wächter auf das Morgenrot wartet, wartet Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist Erbarmen, bei ihm ist reiche Erlösung. Er selber wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Psalm 130. Dieser Psalm nimmt etwas auf von dieser fröhlichen, positiven Hoffnung, die der Name für diesen Sonntag hermacht. Singet oder freuet euch mit Jerusalem. Da wird davon gesprochen, dass man aufschaut zum Herrn, der Ort der Vergebung ist, dass man sich nach dem Herrn sieht, dass Erlösung kommt, dass Erbarmen da ist. Also eigentlich wirklich etwas Schönes und Gutes und Positives. Und auch die anderen Texte, die in der Regel an diesem Sonntag gepredigt werden, atmen diese Vorfreude auf das, was kommt, sodass man in der Kirchengeschichte den vierten Passionssonntag, unseren Sonntag heute gerne auch das kleine Ostern schon genannt hat. Es ist, als wenn man vorgreift auf das, was kommt. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Stichwort Licht am Ende des Tunnels. Das sagt man ja in der Regel in Deutschland, ich weiß nicht, ob es sich auch so übersetzen lässt in Farsi, aber wir haben hier diese Redewendung Licht am Ende des Tunnels, wenn es darum geht, dass wir noch in den Schwierigkeiten stecken, aber schon ein wenig Helligkeit ahnen, dass bald etwas besser wird, etwas leichter wird. Man sitzt zum Beispiel mitten in der Prüfung, demnächst beginnt das Abitur so richtig. Licht am Ende des Tunnels könnte bedeuten, das Pensum, das ich mir vorgenommen habe zu lernen, habe ich fast bewältigt. Man ist noch nicht durch die Prüfung durch, man ist noch nicht sozusagen mit den Noten beschenkt worden, man hat noch nicht diesen eigentlichen Prüfungsprozess und doch, es ist nicht mehr nur ein dunkler, langer Tunnel, sondern man ist schon ein Stück gegangen. Licht am Ende des Tunnels. Oder wir haben davon gehört, dass Menschen operiert worden sind und schwere Operationen erleiden mussten und ein unwägbarer Ausgang damit teilweise verbunden war. Wenn man dann fragt, wie geht es dir, dann Licht am Ende des Tunnels. Es ist noch schwer, es tut noch weh, ich bin noch nicht voll wiederhergestellt, aber ich sehe die Besserung. Ich erlebe ein Stück von dem, dass es besser wird. Unser Beter singt: aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir. Mittendrin, noch im Tiefen und im Schweren vielleicht. Wer sich mit den Wallfahrtspsalmen auseinandersetzt, weiß, dass manche Wege aus dem Tal des Jordan hinauf nach Jerusalem durch ganz enge, schmale Schluchten führen. Es kann also auch sein, dass dieser Psalm gesungen wurde, als man wirklich in so einer kleinen, schmalen Schlucht ist. Die sind manchmal nur 3-4 Meter breit, 40, 50 Meter hoch. Man sieht, wenn man Glück hat, einen ganz kleinen blauen Streifen des Himmels, ansonsten rechts und links nur gigantische Felsmassive, und unten schlängelt sich sozusagen der Weg mühselig auf nach Jerusalem. Aus der Tiefe dieser Schlucht rufe ich zu dir. Und man ist auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Tempel, auf dem Weg in die Gegenwart Gottes, auf dem Weg dort in die gottesdienstliche Feier, wo Schuld vergeben wird, wo eine Feier der Freude und der Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen vor Gott im Tempel stattfinden wird. Das ist die Vorfreude. Aber noch ist man auf dem Weg in der Schlucht. Noch sitzt man in der Tiefe. Das ist eine Möglichkeit, wo dieses Lied gesungen worden sein kann. Man weiß es nicht so genau. Mitschwingen tut auf jeden Fall: aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir, höre meine Stimme. Mögest du achten auf mein flehendes Rufen, wollest du, Herr, der Sünde gedenken. Da sind Menschen, die sind unterwegs zum Gottesdienst nach Jerusalem im Bewusstsein ihrer Unzulänglichkeit und Schuld. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Die Tiefe und die Not, in der Menschen stecken können, hat viele Gesichter. Es kann die Not der Krankheit sein. Es kann die Not der persönlichen Dunkelheit sein, im Sinne, dass wir unsere eigene Unzulänglichkeit spüren, unser Versagen, weil wir merken, dass wir immer wieder an derselben Stelle vor Gott schuldig werden. Aus der Not rufe ich zu dir kann bedeuten, dass wir Sorge tragen um Angehörige, um Kinder. Aus der Not rufe ich zu dir kann bedeuten, dass Menschen einfach spüren, dass der Arbeitsplatz unsicher ist und man nicht weiß, wie es weitergehen soll, oder dass man den Arbeitsplatz verloren hat. Aus der Tiefe der Not rufe ich zu dir. Was immer das bedeuten mag, sie ist bedrückend. Und wenn man Not erlebt und wenn man Dunkelheit erlebt, dann ist die Gefahr dieser Dunkelheit, dass sie uns glauben machen will, es wird nie wieder hell. Und diese Dunkelheit und diese Enttäuschung und die Not, in der man gerade ganz persönlich steckt, will einen resignieren, will entmutigen, will uns den Glauben rauben, dass es anders sein könnte. Das hat alles keinen Sinn. Das ist alles zu viel für mich. Die Last der eigenen Schuld und die Last der eigenen Sorgen und die Last der eigenen Unzulänglichkeit drücken nieder und verstellen den Blick auf das Licht, auf das Helle, auf das Gute. Wir könnten so sagen, dass diese Misserfolgserfahrung, die wir oft machen in unserem geistlichen Leben, dass Dinge eben nicht gelingen, dass bestimmte äußere Zusammenhänge schwer und bedrückend sind, sie wollen uns sozusagen den Mut rauben, zu glauben, den Mut rauben, dass etwas anders werden kann. Ich habe gesagt oder geschrieben, dass wir auch heute nochmal zum Kolosserbrief springen würden. Und im Kolosserbrief, im Kapitel 3, wir wollen den ja auch noch immer unterwegs, wir wollen das also nicht vergessen, im Kolosserbrief, im Kapitel 3, in den Versen 6 und 7 lesen wir etwas von dem, was zu unserer Unzulänglichkeit und zu unserer Problemsituation als Menschen vor Gott eben gehört. Da heißt es dann: um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über euch. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt ab all das Böse, all das Alte, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Schandrede aus eurem Mund. Belügt euch nicht gegenseitig. Misserfolgserfahrung, dass wir spüren, wir neigen zur Schandrede, wir neigen zum Fluchen, wir entdecken, wir neigen zum Zorn, wir sind nachtragend, wenn wir bedrückt wurden, wenn wir verletzt wurden, wenn wir ungerecht behandelt wurden. All das lastet auf uns und drückt uns nieder. Der Beter weiß im Psalm 130, wolltest du, Herr der Sünde, wolltest du, Herr, all dessen gedenken, was nicht in meinem Leben in Einklang mit dir steht, wer könnte dann vor dir bestehen? Die ehrliche Antwort, die man geben muss, die erwartete Antwort, die man an dieser Stelle geben muss, ist niemand. Das nimmt ja auch Paulus nachher auf im Römerbrief, in dem er sagt, wir alle ermangeln der Herrlichkeit, die wir für Gott haben sollten. Niemand kann vor Gott bestehen. Unsere Gesinnung ist so weit weg von Gott. Wir sind so anders als Gott. Wir sind so sehr auf uns selbst konzentriert. Aus der Tiefe, ja, aus der Tiefe meiner eigenen Verschuldung, aus der Tiefe meiner eigenen unerlösten Seele, könnten wir bei dem Beter sagen, rufe ich zu dir, möge dein Ohr auf mein flehendes Rufen achten. Dieser Sonntag lebt davon, dass es einen Ausblick gibt, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Nämlich, dass der Beter, während er spricht, sich vergegenwärtigt, zu wem er redet. Bei allem, was schwer, dunkel, schwierig von ihm erlebt und empfunden wird, schafft er es doch zu beten, doch bei dir ist Vergebung der Sünden, auf das man dich fürchte. Er nennt denjenigen, zu dem er ruft, sozusagen nicht beim Namen in klassischer Hinsicht, sondern er umschreibt, er beschreibt ihn. Bei dir, du Herr, bei dir ist die Vergebung. Bei dir ist die Änderung möglich. Ich warte auf dein Wort. Ich hoffe, dass ich das erlebe und erfahre, dass es anders wird in mir. Momentan ist es dunkel. Momentan ist es schwer. Momentan leide ich an mir selbst und an meiner Sünde und an meiner Schuld, an meiner Last. Momentan ist es so. Aber Herr, ich hoffe, ich warte, ich sehne mich nach einem Wort von dir. Bei dir, von dir kann das ausgehen, was meine Situation verändert und umdreht. Zu dem schaut er hin. Und er gebraucht ein wunderbares Bild, wenn man es durchlebt, ist es quälend. Aber das schöne Bild, das er beschreibt, meine Seele wartet auf den Herrn mehr als der Wächter auf das Morgenrot. Wahrscheinlich können das am besten immer die Leute nachempfinden, die auf Jungscharlagern waren und Nachtwache hatten oder die bei der Bundeswehr waren und dann dort Wache schieben mussten, wenn es draußen regnet, stürmt, schneit oder irgendwie, wenn man wirklich nur warten muss. Alles ist dunkel, nachts, die Nachtwache. Es ist dunkel, es wird immer kälter, es ist still. Jedes Geräusch, das man hört, erschreckt einen. Die größte Angst ist, dass man einschläft und der Vorgesetzte einen findet. Ältere Menschen sagen ja so, ich bin zwar nicht mehr bei der Bundeswehr, aber mir geht das nachts dann auch so. Ich kann nicht schlafen, lieg im Bett, es zwickt, es zwackt. Man wünscht, dass die Sonne wieder kommt, dass man aufstehen könnte. Aber alles, was man erlebt, ist, man liegt im Bett, es ist dunkel, es ist schwer und man wartet. Man schaut auf den Wecker, 1 Uhr. Man dreht sich um, man versucht zu schlafen, man schaut wieder auf den Wecker, 2 Uhr. Man dreht sich um, man versucht wieder zu schlafen. Die Nacht will nicht enden. Man wartet, man hofft, man sehnt sich. Ja, mehr als der Wächter auf das Morgenrot wartet, so wartet Israel auf den Herrn. Eine große, große Sehnsucht bei den Menschen im Volk Israel, dass Gott sich zeigt, dass Gott sich zeigt wie die aufgehende Sonne, dass es sozusagen diesen Moment gibt, wo sich die helle Sonnenscheibe hinten über den Horizont hochschiebt und dann die ganze Landschaft in goldenes, rotes Licht taucht. Wunderbar, wenn man das mal erlebt hat. Und danach ist es hell. Nichts mehr von Dunkelheit. Keine Fetzen der Nacht, gleißendes, helles, wunderbares, schönes Licht. Danach sehnt sich der Beter. So möge es sein, wenn ich Gott begegne, dass von all dem Schweren, von all der Not, von all dem, was mich bedrückt hat, dass das wegfällt und dass einfach die Freude und die Gegenwart über Gott alles verändert und mich sozusagen aus der Dunkelheit herausreißt in sein Licht. Licht am Ende des Tunnels, danach sehnt er sich, davon träumt er. Und er beschreibt noch einmal den, bei dem er hofft, das zu finden. Er sagt, denn bei dem Herrn ist Erbarmen, bei ihm ist Erlösung. Er wird Israel erlösen. Er wird dieses Volk befreien von allen Sünden. Es ist noch nicht geworden. Es ist noch nicht passiert. Sie sind noch auf dem Weg. Aber das ist das Licht am Ende des Tunnels. Ein zweiter Gedanke aus dem Micha, aus dem Propheten des Alten Testamentes, aus dem Micha Kapitel 7. Da wird dieser Gott beschrieben, da sagt Micha, der Prophet, am Ende seines Buches, wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und den Frevel verzeiht und nicht für immer am Zorn festhält, sondern es liebt, barmherzig zu sein. Eingeweihte Musiker wissen, das ist ein uraltes Lobpreislied aus den ersten Stunden der Lobpreismusik in Deutschland. Ist vertextet worden, denn wo ist ein Gott so wie du, der die Sünden verzeiht und die Schuld vergibt? Wo ist ein Gott, der nicht ewig festhält an seinem Zorn? Hier wird Gott beschrieben als ein Gott der Barmherzigkeit. Das ist entscheidend, dass wir uns klar machen, wer dieser Gott ist. Ich gehe nur zu Menschen mit meinen Problemen, wo ich den Eindruck habe, die können mir helfen. Ich gehe nur zu Menschen mit meinen Sorgen, wo ich den Eindruck habe, die können mir helfen. Ich gehe eigentlich ja auch nur, machen wir es mal ganz praktisch und erlösend, ich gehe nur zum Zahnarzt, wenn ich weiß, dem kann ich vertrauen und der bohrt nicht so schnell. Und der verschreibt mir auch nicht so schnell gleich eine ganze Vollprothese. Der ist mit dem Ziehen langsam, der repariert lieber, bevor er bohrt. Ich gehe gerne dorthin, wo ich weiß, die helfen mir, die sind guter Gesinnung. Ich gehe gerne mit meinem Auto in eine Werkstatt, wo ich weiß, dass sie mir helfen wollen, Kosten zu sparen, wenn sie das Auto reparieren und dass sie nicht versuchen, das Auto zu reparieren und mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wohin gehe ich mit meiner Schuld? Wohin gehe ich mit meiner Nacht in mir? Wohin gehe ich mit dem, was mich ausweglos sein lässt in mir selbst? An wen richte ich mich, wenn ich mir selber nicht mehr helfen kann, wenn meine Kraft schwindet? Wohin gehe ich? Zu wem wende ich mich? Der Beter hat Gott in den Blick genommen und er stellt sich, Gott selbst stellt sich in fortschreitender Offenbarung des Alten Testamentes in seinem Wesen vor, indem er sagt, wer ist ein Gott so wie du, fragt der Prophet, der die Schuld vergibt und den Frevel verzeiht, der nicht immer am Zorn festhält, sondern es liebt, barmherzig zu sein. Ist das nicht eine wunderbare Formulierung? Ich liebe sie. Der es liebt, barmherzig zu sein. Gott liebt es, barmherzig zu sein. Er hat Freude daran, barmherzig zu sein. Er hat Freude daran, Menschen aufzuhelfen. Er hat Freude daran, mit seinem Herzen Menschen zurechtzubringen. Er hat Freude daran, Menschen Schuld zu vergeben. Er hat Freude daran, wenn es Menschen gut geht und er dazu helfen kann, dass es ihnen gut geht und sie ihn finden und sie erkennen, wer es getan hat. Habe wiederum Erbarmen mit uns, heißt es dort, zertritt unsere Missetaten und in die Tiefe des Meeres wirf alle unsere Sünden. Das gehört zu Gott, dass er nicht nur einmal vergibt, sondern wir zu ihm kommen können, wiederholt, immer wieder neu mit den Situationen unseres Lebens, wo wir uns verlaufen haben, wo wir schuldig geworden sind, wo wir Not erleiden, wo wir Verleumdung erfahren und wo wir selber vielleicht in uns, wie gesagt, merken, wir sind mit unserer Weisheit am Ende, wir sind mit unserer Kraft am Ende. Dieser Gott ist eine Adresse, wohin wir gehen können. Und Jesus greift es auf. Gott liebt es, barmherzig zu sein. Er greift es auf, als er die Geschichte erzählt von dem Vater, der zwei Söhne hatte. Der eine hat sich verlaufen, nimmt das ganze Geld und verprasst es und kommt zurück. Und Gott liebt es, barmherzig zu sein. Er geht ihm entgegen und freut sich, dass er zurückkommt. Was der ältere Bruder, der immer bei dem Vater geblieben war, überhaupt nicht verstehen kann. Gott liebt es, barmherzig zu sein. Er ist es, der sozusagen dem Sohn entgegengeht, ihm wiederherstellt, Kleider gibt, Ringe gibt, der ihn aufrichtet und der für ihn und mit ihm ein Fest feiert. Gott liebt es, Menschen aufzurichten. Wohin gehen Menschen mit gebrochenen Herzen? Where do broken hearts go? Hat einmal Whitney Houston gesungen und damit einen großen Erfolg gelandet. Da geht es um ein zerbrochenes Herz, Liebesschmerz. Aber die Frage ist berechtigt, wo gehen wir hin mit dem, was unsere Herzen zutiefst verletzt hat? Wo gehen wir hin, wenn wir einsam sind? Wo gehen wir hin, wenn wir uns wieder nicht verstanden fühlen? Wo gehen wir hin, wenn wir uns in dieser Gesellschaft fremd fühlen? Ich denke an unsere Jungs hier aus Iran und Afghanistan. Wo gehen wir hin, wenn meine Sprache nicht reicht, um zu erklären, was mir auf dem Herzen ist oder was mir wehtut? Mit wem rede ich? Mit wem rede ich, wenn ich einsam bin? Ich habe eine Zeit lang mal im Knast gearbeitet bei jungen Erwachsenen. Und das Interessante war, so tough wie die immer tun, wenn man sie fragte, was machst du, wenn du nachts einsam auf deinem Kopfkissen liegst und weinst? Keiner hat bestritten, dass er weint. Da liegen sie, die starken Jungs, und weinen, weil sie keine Perspektive haben. Weil da niemand da ist, der sie tröstet. Weil da niemand da ist, der ihnen erlaubt, schwach zu sein. Weil da niemand da ist, der ihnen Ruhe gönnt, der Pause gibt in dem Kampf des Alltags. Wohin gehen wir, wenn unsere Herzen zerbrochen sind? Mitten in der Passionszeit taucht die Frage auf, weil für Jesus selbst sozusagen die Zeit auch immer düsterer, immer enger wurde. Jesus befand sich dabei, in den Tunnel des Leidens hinzuzugehen. Er hatte ihn noch wirklich vor sich. Der Druck und die Last wuchsen. Er wusste auf dem Weg nach Jerusalem, den er hatte, es wird immer der zeitliche Abstand wird kürzer und die Last und die Bedrückung wurden auf seinen Schultern immer, immer stärker. Wohin gehen wir? Später lesen wir in den Texten, das werden wir in den nächsten Sonntagen auch noch einmal tun, dass Jesus beten ging und seine Jünger bat, ihn da zu unterstützen im Gebet, um die Last zu tragen, unter der er war. Wohin gehen wir, wenn wir in der Last des Alltags sozusagen kaum noch weitergehen können? Wo gehen wir hin mit den Wunden und wo gehen wir hin mit dem, was wir nicht erklären können, was uns Not macht, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht? Der Beter des Psalms nimmt Gott in den Blick und beschreibt ihn. Ich will es uns nahelegen und nochmal unterstreichen. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Frevel verzeiht, der nicht für immer im Zorn bleibt, sondern es liebt, barmherzig zu sein? Wer ist so wie du? Jesus selbst gibt dann das Beispiel, die Gesinnung dieses Gottes wieder, wenn er sagt, wir lesen es im Matthäusevangelium Kapitel 11, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommet her zu mir, die ihr in der Tiefe und in der Dunkelheit sitzt. Kommet her zu mir, die ihr Last tragt am Leben. Kommet her zu mir, die ihr Leid erfahren habt, persönlich oder durch eure Umstände. Kommet her zu mir, die ihr Mühe habt mit euch selbst und mit anderen. Kommt her zu mir, die am Leben leidet, weil es so schwer ist, so schwierig ist, so zäh ist. Kommt her zu mir, die ihr vielleicht an eurem Gemüt leidet und an der Dunkelheit und den grauen und dunklen Gedanken, die immer wieder bei euch Einkehr halten wollten. Und was Jesus sagt, ist, ich will euch erquicken und eure Seele soll Ruhe finden. Das ist der barmherzige Gott. Mitten in der Finsternis, mitten in der Not, Oasen aufzutun, wo ich Ruhe finde, frisches Wasser finde, wo ich Erquickung finde. Wir lesen es im Psalm 23, dass Gott uns an frische Wasser führt, auf Weiden, um auszuruhen, um durchzuschnaufen, um Luft zu holen. Im gleichen Psalm wird davon geredet und muss ich auch wandern durch das Tal des Todes. Du bist dennoch bei mir. Und selbst in Anfechtung heißt es dort, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir haben so oft den Eindruck von Gott, wenn Gott eingreift, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist es eine leidfreie Zeit. Das ist Quatsch. Das ist nicht das Leben. Das Leben beinhaltet den Sturm und die Wellen. Wir haben davon gesungen. Das Leben beinhaltet die Ungerechtigkeit und die Not und das Elend und die Verfolgung, die mir andere antun. Wo Menschen mich verleumden, wo Menschen mir übel mitspielen. Wo Menschen mich vertreiben, wo Menschen mich verletzen mit Worten, mit Blicken. Das gehört alles irgendwie zum Leben. Es ist deswegen nicht gut, es ist deswegen nicht richtig, aber es gehört dazu und es hinterlässt in unserem Leben Wunden, Narben. Es tut weh, es schmerzt. Jesus weiß das. Gott weiß das. Und Gott liebt es, barmherzig zu sein, warmherzig zu sein. Gott liebt es, uns seine Liebe, seine Wärme, seinen Trost, seine Ruhe, seinen Frieden zu schenken, wenn wir uns bei ihm bergen. Kommet her zu mir alle. Gott wirft den Frieden den Leuten nicht nach. Er lädt ein, mitten in dieser Not, komm zu mir. Komm einen Moment zu mir. Setz dich hin, auch wenn du glaubst, du hast keine Zeit. Setz dich, komm zur Ruhe. Lass dich von mir ein wenig berühren. Lass dich von mir trösten. Vergebung und Gnade von Gott hält er für Menschen bereit, die Gott damit segnet, wenn wir zu ihm kommen. Licht am Ende des Tunnels heißt, es gibt einen Horizont, der sich öffnet. Licht am Ende des Tunnels heißt, die Not ist zu Ende, es gibt etwas Neues, es gibt etwas anderes, es gibt eine Lösung aus dem, was mir so schwer fällt und was mich so bindet. Im Kolosserbrief, im Kapitel 2, haben wir dieser Tage, die letzten Wochen schon einmal gelesen, was Paulus den Kolossern schreibt, auch euch, die ihr tot wart durch eure Vergehen und durch euer unbeschnittenes Fleisch, euch hat er mit Christus lebendig gemacht. Gnädig und barmherzig hat er alle unsere Vergehen verziehen. Den gegen uns lautenden Schuldbrief mit seinen Bestimmungen hat er ausgelöscht und ihn beseitigt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, sie öffentlich an den Pranger gestellt und sie im Triumph geführt in ihm. Da, am Kreuz auf Golgatha, da wird Geschichte, was der Beter im Psalm 130 nur hoffte, nur ahnte, wonach er sich sehnte, dass Gott Erlösung schenkt seinem Volk, Befreiung von den Sünden. Er wusste noch nicht wann, er wusste auch nicht genau wie, Aber er wusste, wenn Gott Gott ist und wenn Gott liebt und wenn Gott verzeiht und wenn Gott Hoffnung schenkt, dann wird es kommen. Und es kam. Der Messias kam und am Kreuz von Golgatha sind wir sozusagen erlöst worden. Am Kreuz von Golgatha hat Gott sozusagen den Schuldbrief aller Menschen an das Holz genagelt. Am Kreuz von Golgatha, da ist die Wende. Da ist der, der alles neu machen kann. Da ist der, der alles verändern kann. Es ist unsere Aufgabe, zu ihm zu kommen, den Weg auf ihn zuzugehen, diesen einen Schritt, sich zu Christus zu wenden und ihm zu bitten, uns zu berühren mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Komm zum Schluss. Beim Predigen oder beim Vorbereiten für die Predigt fiel mir noch einmal so ein, was ist das eigentlich für eine Situation, dieses im Tunnel sein und das Licht am Ende des Tunnels sehen, dieses Hoffnung haben. Wie kann man das beschreiben? Wo erleben wir das? Und mir viele Situationen ein, die man so manchmal vielleicht beim Kaffee trinken hat, manchmal auch beim Umgraben im Garten oder beim Holzschichten, wenn alles wehtut. Weißt du, fragt der eine den anderen, weißt du, worauf ich mich schon freue? Auf das heiße Bad nachher oder auf das kühle Bier, wenn wir fertig sind. Ja? Weißt du, worauf ich mich freue? Auf den Urlaub, auf den wir so lange warten, wenn dann die Hektik zu Ende kommt. Weißt du, worauf ich mich freue? Und allein, dass wir uns vor Augen halten, worauf wir hoffen, allein, dass wir uns vor Augen halten, wonach wir uns sehnen, es ist, wie wenn von diesem Gedanken Kraft und Ermutigung ausgeht, weiterzugehen. Der Sonntag heute nimmt Ausblick und Einblick auf das, was kommt. Dieser Sonntag heute sieht schon das Kreuz, wie es scheinbar aufgerichtet wird. An diesem Sonntag sehen wir, während wir noch in dieser Welt sind und während wir noch in diesem Leben sind, dass Gott uns nicht nur das Kreuz aufgerichtet hat, sondern eine Ewigkeit eröffnet. Noch sind wir nicht da, noch sind wir nicht vollendet, aber weißt du, worauf ich mich freue? Mitten im Dunkel und im Schweren dieses Alltags und dieses Lebens, weißt du, worauf ich mich eigentlich freue, wenn wir mit Gott durch die goldenen Gassen gehen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, wir ziehen in goldene Gassen ein. Weißt du, worauf ich mich freue, wenn wir bei Gott sind und alle Tränen abgewischt werden? Weißt du, worauf ich mich freue, wenn die zur Rechenschaft gezogen werden? Ja, darauf freue ich mich, die hier nie zur Rechenschaft gezogen worden sind für das Böse und das Elend und das Leid, das sie anderen angetan haben. Wenn Gott seine Gerechtigkeit aufrichtet, weißt du, worauf ich mich freue? Ich freue mich, in der Gegenwart Gottes zu sein, wo es keine Finsternis gibt, kein Leid, kein Geschrei, kein Not, kein Elend. Weißt du, worauf ich mich freue? Der Beter musste noch laufen bis nach Jerusalem hinauf. Noch wurden nicht die schönen Lieder gesungen, noch war er nicht im gleißenden Sonnenlicht, noch war er nicht im Gottesdienst, wo die Trompeten bliesen, wo die Chöre sangen, noch war er nicht dort, wo geopfert wurde, noch hatte er die Worte nicht gehört, dass seine Sünden vergeben sind. Aber er freute sich darauf und deshalb lief er weiter. Deshalb blieb er nicht stehen. Deshalb machte er sich wieder auf und nahm die nächste Etappe seiner Wallfahrt nach Jerusalem unter die Füße. Weißt du, worauf ich mich freue? Das ist dieser Blick, der auf die Ewigkeit gerichtet ist und der das Leben heute und hier und jetzt unter die Füße nimmt, egal wie leicht oder wie schwer es gerade ist, weil da etwas kommt, was dem Herzen der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes entspricht. Weil da etwas kommt, womit er mich beschenkt, wo er mir Ruhe gibt und wo meine Seele Ruhe finden wird. Einmal in der Ewigkeit endgültig. Jetzt. Jetzt dürfen wir uns zu ihm wenden. Jetzt dürfen wir zu ihm rufen. Jetzt dürfen wir ihn fragen, hilf mir. Schenk mir Kraft für die kommende Woche mit den furchtbaren Terminen. Herr, hilf mir, stärke mich. Ich habe Angst vor den Prüfungen, die kommen. Herr, hilf mir, stärke mich. Mir tut alles weh, meine Gesundheit zerfällt. Herr, hilf, stärke mich. Geh mit mir, bleib bei mir. Es will Abend werden, es ist so schwer, es ist so dunkel geworden in mir. Mach es wieder Licht, rede mit mir. Der Beter des Psalms 130 schließt mit diesem wunderbaren, schönen, leuchtenden Ausblick. Denn bei dem Herrn ist Erbarmen. Bei ihm ist reiche Erlösung. Nicht nur ein bisschen, reiche Erlösung. Er selber wird Israel erlösen, wie er es in Christus am Kreuz getan hat. Von allen seinen Sünden, der Tag wird kommen. Darauf dürfen wir uns freuen. Dieses Licht am Ende des Tunnels können wir in den Blick nehmen. Dann fällt das Leben und das Laufen, während es noch dunkel ist, leichter. Amen.